In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen wir im Bigger Picture über KI-Infrastruktur, über Private Credit, über europäischen PE-Optimismus. Wir schauen uns im IPO-Radar an den Vergleich, wie hat die Londoner Börse, die Hongkonger Börse und jetzt die Frankfurter Börse, welcher IPO war hier am größten und wer ist in diesem Jahr an die Börse gegangen? Und im großen, versprochenen Otto Bock Deep Dive sprechen wir in mehreren Akten über den Börsengang und über die Familie Neder und geben am Ende ein kleines Fazit, wie dieser Börsengang zu sehen sein kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Gregor, ich freue mich sehr, heute mit dir wieder zu reden.
Hendrik, ich freue mich genauso. Wie geht's dir?
Mir geht es super. Wir nehmen heute auf, 8. Oktober, diesmal relativ früh. Für unsere Verhältnisse zumindest. Kurz nach 10 ist es.
Ja.
Deswegen sind wir auf jeden Fall tagesaktuell unterwegs und starten direkt mal rein mit einem kleinen Tippfehler, den du stellvertretend für die Morning Crunch Redaktion mal ansprechen wolltest.
Ja, genau. Wir hatten letzte Woche einen kleinen Tippfehler bei uns in einer Deals Crunch Ausgabe und haben da ein Deal Value verwechselt mit einer Breakup Fee. Es gab einen Deal, der war über 1 Milliarde wert und der ist nicht zustande gekommen und deswegen gab es dann eine Breakup-Fee für eine der Parteien von 10 Millionen.
Ja.
Und wir haben die 1 Milliarde mit der 10 Millionen verwechselt und berichtet, es gab eine 1 Milliarde Breakup-Fee. Und da haben sich ein paar Leser gemeldet und mal zaghaft nachgefragt, wie denn eine so hohe Breakup-Fee zustande kommt. Und es war ehrlicherweise ein Fehler von uns, ein sogenannter Fatfinger, wenn man möchte, im Investmentbanking-Jargon.
Wie viele Patagonia-Westen musstet ihr verschicken?
Patagonia Westen haben in dem Fall keine verschickt, aber wir hatten schon 3-4 Leute, die sich gemeldet haben. Lustigerweise auch 2 Leser, die bei Fonds arbeiten, die an dem Deal beteiligt waren und die sich mit einem Augenzwinkern gemeldet haben. Und fairerweise haben wir es dann aber auch am nächsten Tag gleich in der Intro prominent korrigiert und das quasi als Rampe genommen, um auf ein paar historische Fatfinger zu verweisen, die es im Investmentbanking gab. 2015 zum Beispiel hat die Deutsche Bank mal aus Versehen 6 Milliarden an einen US-Hedgefonds überwiesen, wo es eigentlich nur 60 Millionen sein sollten. Und es gab auch 2020 bei der Citibank wurden 900 Millionen an Zinsen überwiesen an eine Gläubigergruppe, wo es eigentlich 7,8 Millionen sein sollten. Also wir stehen da in der Tradition der Deutschen Bank und der Citibank. Vielleicht nicht das Allerschlimmste.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, mit der Begründung hört sich das doch super an. Plus habe ich natürlich die Vermutung, da es jetzt kälter wird, auch in Berlin, dass Paul mittlerweile 6 Patagonia-Westen auf einmal trägt, deswegen keine mehr rausgesendet werden können.
Ja, natürlich.
An die Dings.
Genau, Paul, mein Co-Autor und Co-Gründer, ist auch immer schnell kalt, also da hilft jede Patagonia-Weste. Die, genau.
Ja. Und doppelt hält auch besser, auch bei Patagonia und vor allem
selbst bei Patagonia, Investmentbanking. Genau. Bei Arc'teryx vielleicht anders, aber anderes Thema.
Gregor, gehen wir mal ins Bigger Picture rein und schauen uns an, was sind denn jetzt in der letzten Woche die wichtigsten Private Markets Entwicklungen und wir schauen uns an Richtung Venture Funding, KI-Infrastruktur dominiert. Also bedeutet 46% der letzten beziehungsweise 97 Milliarden Dollar Q3 Investments gingen an KI-Startups und ich bin mir sicher, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dem Bereich unterwegs sind, auch alle schon mal von denen gehört haben. Also Top-Runden haben gemacht Anthropic, 13 Milliarden, XAI, 5,3 Milliarden, Mistral AI, 2 Milliarden und nicht zuletzt OpenAI mit entspannten 500 Milliarden Dollar Bewertung und damit auch gleichzeitig das wertvollste private Unternehmen. Gregor, was sagst du?
Ja, dass wir hier ganz klar sehen, das ganze VC-Geld konzentriert sich nach wie vor auf die großen Modellentwickler, auf die LLM-Ebene quasi, der KI-Value-Chain, aber eben auch auf den Infrastrukturbereich. Wir haben jetzt hier keine konkreten Deals genannt, aber ganz viel Geld fließt natürlich gerade auch in all die Firmen, die GPUs bereitstellen und zusammenschalten und eben den Computing-Layer in der KI-Infrastruktur bereitstellen. Also wir sehen ganz klar, dass das VC-Geld da sehr gezielt reinfließt.
Ja, ich glaube vielleicht auch, wir hatten jetzt diese Folge, hatten wir ja angekündigt, gibt es einen Deep Dive zum größten IPO diesen Jahres in Deutschland mit Otto Bock. Aber wenn bei dem Thema sollten wir uns vielleicht nächste Woche mal im Deep Dive mal anschauen. OpenAI hat ja jetzt die letzten 2-3 Tage einige Schlagzeilen geliefert.
Genau, der Death Day war gestern, ja.
Genau, hinsichtlich Keynote, was jetzt gemacht wird. Auf einmal wird geschrieben auf LinkedIn, Make und Zapier, alle werden arbeitslos, weil braucht niemand mehr. AMD ist durch die Decke gegangen, weil sie gesagt haben, dass sie mit OpenAI zusammenarbeiten werden. Vielleicht können wir das nächste Woche mal. Ich überlasse das natürlich aber auch der Morning Crunch Redaktion, was da im Deep Dive rauskommt. Aber um mal so einen kleinen Wunsch an der Stelle zu äußern, sollten wir uns vielleicht mal angucken, denn OpenAI, aktuell, wie gesagt, 500 Milliarden Dollar bewertet, ist eine private Firma. Dementsprechend gehört zum Private Market, noch nicht public, aber deutlich wertvoller als einige, als der Großteil auch der Unternehmen, die an der Börse sind.
Und interessanterweise in der Unternehmensstruktur ja zugehörig zu einer Non-Profit-Organisation nach wie vor. Also wir haben hier im Kern eine Non-Profit-Organisation, die mit 500 Milliarden bewertet wird. Auch das können wir uns dann nächste Woche genauer anschauen.
Ja, sehr gerne. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann das Thema Private Credit. Haben wir auch in den vergangenen Wochen hier im Podcast immer mal wieder drüber geredet, und zwar das globale Private Debt Fundraising sank nur 22% auf 166 Milliarden Dollar. Ist der geringste Rückgang aller Private Markets Klassen. Paul, Gregor, da musst du mich einmal mal abholen, wie das einzuordnen ist.
Genau, das ist eine Zahl aus einer McKinsey-Studie und zeigt, glaube ich, einfach, dass das Direct Lending, das Private Market Direct Lending dominierend bleibt, vor allem bei Leverage Buyout Finanzierung. Das ist hier der Kern der Nachricht, und dass diese Private Market Asset Klasse stabiler geblieben ist über die schwächeren letzten 1-2 Jahre in Private Markets, als es andere Asset Klassen waren, zum Beispiel Private Equity.
Genau, LBO, die Zuhörer zu erinnern sich, hatten wir erst letzte Woche mit dem EA-Deal.
Den großen Leverage Buyout, genau, der in dem Fall von, die Kredite kamen von JP Morgan in dem Fall. Genau, aber EA, genau, der größte Leverage Buyout im Gaming-Bereich aller Zeiten.
So sieht es aus. Dann aber nichtsdestotrotz europäischer PI-Optimismus. 46% der europäischen PI-Firmen wollen 2025 mehr investieren. Die Frage ist, haben sie das getan? Weil wir sind jetzt schon im Oktober 2025, Gregor.
Das müssen wir uns nochmal tiefer anschauen. Es ist zumindest so, dass die großen PI-Fonds ja auf einem historischen Höchststand von Geld sitzen, das sie eingesammelt haben und gerade nicht zu guten Bedingungen in Targets unterbringen können. Also das Dry Powder ist, glaube ich, auch der Begriff der Woche, über den wir später sprechen. Das Dry Powder ist auf einem Allzeithoch bei den PE-Fonds. Aber hier, das ist eine Studie von PwC, die diese Zahlen nennt, dass eben die PE-Firmen wieder optimistischer sind und sagen, sie können dieses Cash wohl zu besseren Konditionen deployen. Wir können nächste Woche mal schauen, was genau der Stand ist. Auf jeden Fall ist das die Zahl, dass es hier größeren Optimismus gibt bei den großen PE-Fonds.
Ja, sehr gern. Lass uns da gerne nächste Woche auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und gehen wir weiter in auch ein bisschen in der Value Chain Richtung IPO, nämlich der IPO-Radar. Und da haben wir uns mal angeguckt, was ist denn so jetzt an den Börsen in diesem Jahr passiert? Was waren denn die größten Börsengänge, die größten IPOs, Gregor?
Genau, und wir haben 3 rausgesucht und den dritten schauen wir uns gleich im Deep Dive an. Du hast es schon kurz angeteasert. Wir gucken natürlich auf Otto Bock, die morgen anfangen, an der Börse in Frankfurt zu handeln. Heute ist der 8. Oktober, der Mittwoch, am 9. Oktober geht's los. Es gibt aber 2 andere IPOs international, die sehr interessant sind, und zwar den IPO von Shawbrook Bank in London. Das ist interessant, weil es der größte IPO in UK ist diesen Jahres. Und zwar ist Shawbrook ein britischer Spezialkreditgeber für KMUs und auch für den Immobiliensektor, die ein sehr großes Kreditbuch haben. Also die haben wahnsinnig viele Assets, die sie managen. Die sind gewachsen von einem Kreditbuch von 1,4 Milliarden noch vor 10 Jahren ungefähr auf fast 20 Milliarden jetzt. Und die sind zu einer 2 Milliarden Bewertung eben in London an die Börse gegangen. Und das war der größte IPO Londons. Ein Börsenplatz, der ja nicht nur positive Schlagzeilen macht in den letzten Monaten, weil auch viele UK-Firmen in den USA anfangen zu listen, weil die Kapitaldecke oder eben das Investoreninteresse dort sicherer zu planen ist als in London. Deswegen eine kleine Erfolgsmeldung für UK.
Genau, und die zweite Börse, die wir uns angeschaut haben, ist Hongkong. Und jetzt bin ich gespannt. Zijin Gold heißt das Unternehmen.
Zijin Gold. Zijin Gold.
Ja, Gregor, ich wusste es. Du bist international einfach besser bewandert als ich.
Ich war vor 10 Jahren mal kurz in Hongkong tatsächlich. Ja, aber nur
und
drei
da hast du es gelernt.
Da habe ich es gelernt. Da habe ich Zijin Gold kennengelernt. Nein, Spaß.
Sehr gut.
Wir haben Zijin Gold rausgesucht, weil das auch ein sehr großer IPO war. 3,2 Milliarden Bewertung insgesamt. Der größte IPO Hongkongs jetzt im Q3 gewesen. Und Zijin Gold ist ein Goldproduzent, der mit dem neu angesammelten Kapital vor allem international expandieren will. Und wir haben ihn auch rausgesucht, weil der Goldpreis ja gestern die 4.000-Dollar-Marke pro Feinunze geknackt hat. Also Zijin Gold schwimmt ja quasi auch auf der Goldpreiswelle, der immer weiter steigt. Die Gründe sind eigentlich auch nochmal ein gesondertes Podcast-Thema, warum der Goldpreis sich seit Anfang des Jahres, ich glaube, um über 40% mittlerweile in der Year-to-Date-Performance verbessert hat.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Also das ist ja gefühlt eigentlich jede Woche, dass es irgendwie ein neues All-Time-High gibt für den Goldpreis. Was natürlich spannend ist, am ersten Tag 68% im Plus, Zijin Gold.
Genau.
Also auch sehr beeindruckend. Und dann nochmal kurzes auch Foreshadowing, aber nochmal um die Fakten zu nennen. Ne? Morgen hast du es angesprochen, Otto Bock geht in Frankfurt an die Börse.
Genau.
Bewertung 4,2 Milliarden. Bedeutet auch für den aufmerksamen Zuhörer, es ist im Vergleich zu Hongkong und London mit Abstand der größte IPO diesen Jahres und der findet in Deutschland statt.
Richtig.
Wir haben jetzt mal USA rausgelassen, da nennen wir in der Zahl der Woche gleich nochmal einen IPO, von dem auch alle gehört haben.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz 4,2 Milliarden Dollar Bewertung bei 66 Euro pro Aktie bedeutet auch, es ist die höchste, also der höchste Kurs sozusagen, der in dieser Preisspanne ausgerufen wurde, bedeutet, die Aktie ist überzeichnet. Dementsprechend wird am oberen Ende der Spanne, ich meine, die war von 62 bis 66 Euro.
Richtig, ja.
Sozusagen der Initial Price sozusagen angesetzt. Ich glaube, wir sind beide gespannt und schauen auch die Börse, wie es morgen dann angenommen wird. Aber, und darum soll es ja heute dann auch im Deep Dive gehen, wollen wir uns denn mal anschauen, was steckt denn dahinter und wie kontrovers ist denn dieser IPO von Otto Bock?
Ja, lass uns da reingehen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also vielleicht einmal ganz kurz auszuholen,
ja.
Was ist Otto Bock eigentlich, was machen die genau? Otto Bock ist tatsächlich der weltgrößte Prothesenhersteller aus dem schönen Duderstadt. Das ist in Niedersachsen in der Nähe von Göttingen,
von Göttingen,
genau,
ja.
Oder sogar Landkreis Göttingen, mein Geburtsort. Deswegen auch eine lokale Beziehung dazu quasi. genau.
War das so, dass haben da viele bei Otto Bock gearbeitet in der Region? Oder mehr VW?
Ich habe ehrlicherweise nur die ersten drei Lebensjahre in Göttingen verbracht, dass meine Eltern
Gregor
dort studiert haben.
Gregor, und das ist traurig, dass du das nicht mitbekommen hast in den ersten drei Lebensjahren, wo die Leute gearbeitet haben.
Ja, das habe ich damals nicht komplett nachgefragt. Aber ich müsste nochmal nachschauen. Wahrscheinlich gibt es Kontakte, die auch dann zu Otto Bock wiederum Kontakt hatten. Ja, genau. Aber lass uns nochmal tiefer reingehen in die Struktur auch von Otto Bock. Wer steckt dahinter genau? Wie gesagt, Otto Bock, größter Prothesenhersteller der Welt aus dem schönen Duderstadt in Niedersachsen und zurzeit 100% im Familienbesitz der Familie Näder. Der Hans-Georg Näder ist da quasi der Familienpatriarch und leitet auch das Unternehmen und versucht schon seit mehreren Jahren, seit 7 Jahren ungefähr, Otto Bock an die Börse zu bringen. Das hat nie so richtig geklappt. Deswegen gab es vor Jahren mal einen Deal mit EQT, dem großen Private Equity Fonds, die sich reingekauft haben bei Otto Bock. Die wiederum hat Hans-Georg Näder vor 2, 3 Jahren, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 2022, mit einem großen Kredit rausgekauft, damit seine Familie wieder 100% des Unternehmens besitzt. Und der IPO, der jetzt gemacht wird, der Hauptzweck dieses IPOs ist es, diesen Kredit oder die Zinsen des Kredits zu bedienen, der auf der Firma lastet, weil EQT rausgekauft wurde.
Und ich meine, genau, du hast es gesagt, er ist, oder der Hans-Georg Näder ist schon erpicht, das Ganze auch schon ein bisschen länger zu machen. 2 gescheiterte Anläufe, du hast es erwähnt. Aber lass uns doch mal vielleicht gerne ein bisschen genauer, und da habt ihr natürlich in der Morning Crunch Redaktion recherchiert, wer ist denn Hans-Georg Näder und was macht ihn denn aus?
Also Hans-Georg Näder ist eine schillernde Person. Er ist nicht nur Unternehmer und eben Eigentümer dieser sehr wertvollen oder sehr hoch bewerteten Firma. Da können wir später noch zu schauen auch, welche Bewertungsmultiples da angestrebt werden. Hans-Georg Neder ist auch in den Boulevardmedien ab und zu präsent. Also er ist ein sehr, also ein ausschweifender Lebensstil, kann man vielleicht so sagen. Also besitzt zumindest ein sehr schönes Boot, ein schönes Segelboot. Hat auch in Duderstadt gibt es die Hans-Georg Neder Kunsthalle, wo Kunst ausgestellt wird, die er über 25 Jahre angesammelt hat. Deswegen, also Hans-Georg Neder neben seiner unternehmerischen Tätigkeit taucht auch immer wieder in den Boulevardmedien auf. Eine Story, die stand in der Bild-Zeitung 2018. Hans-Georg Neder hat sich damals verliebt in eine 25-jährige Studentin und es sollte relativ schnell geheiratet werden. Und die Story war dann aber, dass die Hochzeit kurz bevor die Planung quasi final waren, abgesagt wurden. Hans-Georg Neder schrieb dann an die Hochzeitsgesellschaft einen Brief, aus dem nicht ganz klar wurde, warum die Hochzeit abgesagt wird. Aber zumindest gab es da ein paar turbulente Monate im Privatleben des Hans-Georg Neder.
Wirklich spannend.
Das ist mir wieder Schock für die Boulevardpresse.
Ja, Hans-Georg Neder ist jetzt 64 Jahre alt, so als Einordnung.
Genau, der ist jetzt 64 Jahre alt. Genau.
Genau, aber was
interessant
ist, also,
vielleicht.
Ja.
Ich wollte kurz sagen, wenn wir auf die Firma schauen, die von Hans-Georg Neder geleitet wird, seit 2016 waren insgesamt 6 CFOs in der Firma. Also auf der Position gibt es eine hohe Fluktuation, also fast, also eine CFO-Drehtür quasi bei Otto Bock, fast eine neue Person pro Jahr. Auch das ist interessant. Und aktuell läuft auch in Niedersachsen, in Göttingen, ein Ermittlungsverfahren wegen Umsatzsteuervergehen gegen Hans-Georg Neder. Ganz, ganz wichtig, er betont, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Das muss man genauso erwähnen. Aber es ist viel los im Reiche Otto Bock und Reiche Neder.
Ja, es gilt ja natürlich auch die Unschuldsvermutung bis zuletzt. Aber was natürlich pikant ist, und so wird es kolportiert, dass auch für den, du hast es gesagt, ausschweifenden Lebensstil sich Neder Privatkredite oder also Garantieerklärung des Unternehmens geben lassen. Also das Unternehmen bürgt für seine persönlichen Ausgaben.
Richtig. Das kommt aus einem Bericht des Manager-Magazins, genauso wie du es erklärst. Und das ruft natürlich bei einigen Investoren dann auch Fragezeichen hervor, wenn quasi Privatleben und Unternehmen, auch wenn es Unternehmen 100% in Familienbesitz ist, so verquickt werden. Im Manager-Magazin-Bericht steht auch, dass die Firma Otto Bock unter Firmen beauftragt, zum Beispiel eine Firma, die im Bereich IT tätig ist, die auch wiederum 100% der Familie Neder gehören. Also ohne da einen konkreten Verdacht anzustellen, aber es scheint so zu sein, dass Familie Neder rund um das Unternehmen Otto Bock auch andere Firmen betreibt, die eben reges Geschäft untereinander haben.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich sag mal, Akt 1, der Hans-Georg Neder, haben wir uns mal angeschaut und dann macht es, glaube ich, Sinn, jetzt im Akt 2 mal zu schauen, wie kommt denn Otto Bock eigentlich auf eine Bewertung von 4,2 Milliarden Euro, obwohl, und darüber haben wir ja gerade geredet, EQT hat das Unternehmen noch vor wenigen Monaten mit nur 2,9 Milliarden Euro bewertet, bedeutet ja ganz konkret einen Aufschlag von über 40% in nur wenigen Monaten, Gregor. Da habt ihr doch sicherlich eure Rechenschieber bewegt in der Redaktion, um das jetzt mal rauszufinden.
Genau, bei so Bewertungen fragt man sich ja immer, wenn es um IPOs geht, wie steht die Bewertung im Vergleich zum tatsächlich erwirtschafteten Gewinn? Also was ist die PE-Ratio, was ist das angestrebte Kurs-Gewinn-Verhältnis?
Ja.
Das ist, glauben wir, bei so Unternehmen, es gibt Otto Bock seit über 100 Jahren, 1917 gegründet, ist das die relevante Kenngröße? Es ist kein Wachstumsunternehmen, das irgendwie nach 5 bis 10 Jahren schnellen Wachstum in IPO anstrebt und vielleicht sogar noch defizitär ist, und es ist ein etabliertes Unternehmen, da ist die entscheidende Kennzahl das KGV. Mhm. Und wenn man da tiefer reinguckt, sieht man, dass Otto Bock 2024 eigentlich nur rund 30 Millionen Euro Gewinn gemacht hat, 27,9 Millionen Euro, um genau zu sein. Das heißt, bei der angestrebten Bewertung jetzt von über 4 Milliarden entsteht daraus ein Kursgewinnverhältnis von über 100. Das sind eigentlich Bewertungsniveaus, die sonst nur für schnell wachsende Tech, KI, Silicon Valley Unternehmen aufgerufen werden.
Das
aber
ist
eben
sehr
nicht
spannend
für einen 100 Jahre alten wenn auch Weltmarktführer und in einer Nische, die einen sehr starken Burggraben hat, aber normalerweise nicht für 100 Jahre alte Prothesenhersteller aufgerufen werden.
Wahrscheinlich willst du es gerade sagen, wenn man sich mal vor 2 Jahren den Gewinn anschaut.
Genau, vor 2 Jahren war der Gewinn noch deutlich höher. Da lag er bei über 70 Millionen Euro und hat sich also mehr als halbiert in diesen 2 Jahren. Es gibt jetzt aber im Börsenprospekt ein Zauberwort. Und das Zauberwort heißt Underlying Core EBITDA. Also eine Kennzahl, die Otto Bock gerechnet hat, die nicht ein reines EBITDA ist, sondern ein bereinigtes EBITDA.
Mhm.
Und diese Zahl im Börsenprospekt steht bei 293 Millionen Euro für 2024. Also circa 10-mal so hoch wie das tatsächliche EBITDA.
Ja.
Was wurde da aber gemacht?
Ich wollte gerade sagen, dann hol doch mal das Kaninchen aus dem Hut und erzähl mal, was sich da schön gerechnet wurde.
Es gibt 2 Tricks. Der erste Trick ist, dass die Entwicklungskosten der Firma als Vermögenswerte verbucht und aktiviert wurden und deswegen eben die Kosten verringern, um genau diesen Block.
Genau, Entwicklung, da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Also Otto Bock forscht oder entwickelt auch Exoskelette, ne? Also das sind ja nicht nur klassisch irgendwie einfach nur Prothesen in Anführungszeichen, sondern Otto Bock probiert sich ja natürlich dort auch zukunftstechnisch aufzustellen. Und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich auch diese Entwicklung jetzt auf einmal Vermögenswerte sind.
Genau, auch die sind Vermögenswerte und werden eben dann auf die Art und Weise umgerechnet, was sehr interessant ist. Und der 2. Trick ist, dass die margenschwache Rollstuhlsparte, die Otto Bock hat, dass die aus der Berechnung rausgenommen wurde. Und in der Summe führt es dann eben dazu, dass das Underlying Core EBITDA bei fast 300 Millionen Euro liegt. Und wenn man sich dann anguckt, Bewertungen im Vergleich zum zuletzt erwirtschafteten EBITDA, kommt auf einmal ein Kursgewinnverhältnis raus von 13 circa.
Was spannend.
Viel, viel fairer klingt auf einmal für einen hunderte Jahre alten Prothesenhersteller aus dem schönen Duderstadt als ein Multiple von 100.
Also Akt 1 haben wir den Patriarchen, Akt 2 haben wir jetzt die Bilanzakrobatik, sehr schön aufgedröselt, sehr, sehr spannend. Und dann lass uns doch aber nochmal tiefer reingehen, du hast es so ein bisschen schon anklingen lassen. Und zwar die Schuldenfalle, in der die Familie Neder denn sitzt und wofür denn dieser IPO unbedingt gut sein muss.
Genau, da können wir kurz drauf gucken. Also um die Größenordnung klar zu machen, um EQT 2022 rauszukaufen aus der Firma, hat Otto Bock ein Darlehen aufgenommen von circa 1 Milliarde Euro mit sehr hohen Zinsen. Es wurde bezinst mit 10% pro Jahr. Diese Schulden lasten jetzt auf der Firma. Und die IPO-Erlöse, die jetzt ungefähr um die 800 Millionen Euro liegen werden, werden zum Großteil genutzt, um diesen Kredit zu bedienen. Aber jetzt sehen wir, es kommen maximal ungefähr 800 Millionen Euro in die Firma über den IPO. Im Börsenprospekt steht auch, dass 100 Millionen Euro davon eingesetzt werden sollen für Research und Development in der Firma, da investiert werden soll. Also circa 700 Millionen Euro sind dann quasi frei, um den Kredit zu bedienen. Jetzt sehen wir aber, 1 Milliarde Euro war der Kredit, 10% Zinsen pro Jahr, der läuft seit 2022, der wird komplett zurückgezahlt werden, muss er 2030. Also wir sehen, die 700 Millionen Euro reichen lange nicht, um diesen Kredit komplett zurückzubezahlen. Das heißt, auf der Aktie, je nachdem wie das Geschäft sich entwickelt, aber auf der Aktie lastet ein Verkaufsdruck in den nächsten Jahren, weil die Unternehmenseigner bei Familie Neder natürlich das Interesse hat, diesen Kredit zu bedienen und dafür weiter Aktien liquidieren muss.
Genau, und was spannend ist, ihr habt ja auch wirklich jede Fußzeile im Börsenprospekt gelesen, die Haltefrist beträgt nur 180 Tage und nee, der kann auch schon vorher verkaufen, wenn die Banken zustimmen. Also es ist quasi wirklich so, dass dieser IPO wirklich da auch ein bisschen mit einem Kreditballast an die Börse geht und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich da der Kurs ab morgen entwickeln wird, vor allem auch mit dem Hintergrund.
Ja. Wir genauso, wir beobachten das sehr eng. Wir werden morgen auch den Newslettern berichten. Vielleicht eine Sache, weil wir jetzt schon kritisch geschaut haben auf das Unternehmen. Es gibt natürlich auch 1-2 Faktoren, die das als Investment schon attraktiv machen können. Ein Faktor ist ein bisschen makaber, aber Otto Bock hat natürlich eine Art Ukraine-Krieg-Dividende. Solange der Krieg in der Ukraine weitergeht und sich eben Soldaten und Menschen, Zivilisten stark verletzen und die Verletzungen behandelt werden müssen, hat Otto Bock natürlich ein wachsendes Geschäft, nicht nur in der Ukraine. Otto Bock liefert auch als eines der wenigen deutschen Unternehmen weiterhin nach Russland und liefert eben Prothesen an Kriegsversehrte in Russland.
Okay, spannend.
Aber genau, es gibt eine Art Kriegsdividende für das Unternehmen. Und wir wissen nicht genau, wie lange und in welcher Intensität der Krieg weitergehen wird. Gerade sieht es nicht so aus, als wenn er in kurzer Zeit aufhören würde. Das ist eine Entwicklung, die dem Geschäft von Otto Bock gut tut. Und es gibt einen weiteren Makrotrend. Wir leben in einer alternden Gesellschaft, vor allem in Deutschland. Mhm. Der demografische Wandel haut komplett rein, muss man salopp zu formulieren. Und je älter die Gesellschaft ist, je mehr Leute Gehhilfen brauchen oder eben auch Rollstühle oder genau aktiv gehalten werden müssen mit Hilfsmitteln, umso besser für Otto Bock. Also das Geschäft von Otto Bock floriert in einer alternden Gesellschaft mehr als in einer sehr jungen Gesellschaft.
Ja, das ist super spannend. Ich glaube, das fasst es dann in dem Sinne auch mal so ein bisschen zusammen. Also die Redaktion hat so ein bisschen drüber geschrieben, ein Spiel mit dem Feuer. Also es zeigt, wie kreativ bei der Bilanzierung gearbeitet wird, wie dringend die Familie Neder diesen Börsengang braucht. Aber auf der anderen Seite ist das Marktumfeld tatsächlich auch gegeben, dass dieses Unternehmen auch weiter wachsen kann. Getrieben durch die Demografie als auch tatsächlich durch die geopolitischen Spannungen, die es auf dieser Welt gibt. Und daher super spannend und auf jeden Fall mega hilfreich, glaube ich, um das ganze Thema mal ein bisschen tiefer zu beleuchten, Gregor.
Genau. Ja, tausend Dank dir. Wir werden morgen genau beobachten, was passiert. Bis dahin bleibt der Otto Bock IPO das, was jeder IPO ist, schon ein nervenaufreibendes Spiel für alle Beteiligten. Obwohl man muss sagen, dass Otto Bock zwei sehr starke Ankerinvestoren schon gewonnen hat. Also der deutsche Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne, der jetzt ja in der Schweiz lebt, hat 125 Millionen Euro zugesichert und die Capital Group, auch ein sehr großer Private Equity Fonds, hat auch 115 Millionen Euro zugesichert. Also zwei sehr prominente Ankerinvestoren sind schon committed.
Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann morgen abläuft, wie es morgen dann auch in der Reddit-Community aussieht. Also, da wird sicherlich die Aktie oder wird sicherlich auch gerade schon hoch und runter diskutiert. Schickt uns auch gerne eure Einschätzung oder eure Gedanken zum IPO, zum Börsengang an gb@morningcrunch.de.
Ja, sehr gern. Wir freuen uns und reagieren natürlich auf alles.
Dann lass uns doch mal nochmal auf den Begriff der Woche gehen. Du hast es am Anfang schon gesagt, und zwar Dry Powder, Gregor.
Was ist Dry Powder? Dry Powder ist bereits eingeworbenes, aber noch nicht investiertes Kapital von großen, vor allem Private Equity Fonds. Und dieses Dry Powder ist mit aktuell circa 2,5 Billionen Dollar global auf einem Rekordniveau. Das heißt, die großen PE-Fonds finden gerade nicht die attraktiven Targets, zu deren Bewertungen sie mit gutem Gewissen investieren. Und was sehr interessant ist, von diesen 2,5 Billionen Dollar sind 24% bereits über 4 Jahre alt. Also das Geld liegt da seit Jahren und wird nicht investiert. Man könnte auch sagen, es ist Aging Dry Powder in dem Fall. Das zeigt eben schon, wie sehr gerade die Fonds strugglen, das ganze Geld im Markt zu deployen und ihre LPs happy zu machen. Having said this, wir haben eben kurz drauf geschaut. Es gibt aber eben auch die McKinsey-Studie, wo große PE-Fonds sagen, sie sind jetzt optimistischer. Sie denken, dass sie im Laufe dieses Jahres wieder mehr investieren können als in den Jahren zuvor. Also wir werden im Blick behalten, wie schnell sich dieser sehr große Batzen Geld verringert.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon gesehen, und ich meine, darum ging es ja auch im Deep Dive, wir sehen wieder IPOs, ne? Und darum geht es jetzt auch gleich nochmal im Zahl der Woche. Das war jetzt ja die letzten 1-2 Jahre, war das alles ein bisschen abgespeckter, und wir sehen auch große IPOs, ne? Also ich meine, du hast den KGV angesprochen von Otto Bock, je nachdem, wie man es berechnet, der ist natürlich auch schon sportlich.
Ja.
Wenn man da jetzt nicht den bereinigten finanzakrobatischen EBITDA nimmt.
Underlying Core EBITDA ist der Term, ja.
Ja,
kann ich vorher auch nicht.
Ich auch nicht. Das klingt sowas, als ob man sich als Investmentbanker tätowieren müsste, wenn man sich das ausgedacht
vielleicht
hat.
Auf den Unterarm, ja. Sehr gut.
oder auf die Fingerknöchel.
Ja.
Doppelt geschrieben. Nee, aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, da auch das einzuordnen, denn ich werde auch nicht müde, das auf jede Folge zu sagen, es steht und fällt halt immer auch mit dem jeweiligen Asset Manager. Es gibt auch Asset Manager, die kommen an ihre Deals. Es steht und fällt alles mit dem Deal Sourcing. Wie gut ist dein Netzwerk? Wie gut kannst du bestimmte Deals abschließen? Es gibt Deals da draußen, die gemacht werden. Allerdings gibt's die nicht en masse. Bedeutet aber auch, dass nur die besten Asset Manager an die Deals kommen und auch nur die besten Fonds die gewissen Performance erzielen. Das muss man sich bewusst sein, wenn man auch selber in diesen Markt investieren möchte, dass man dort einen Asset Manager an seiner Seite hat, der zu den Besten gehört. Denn auch, wie schon mal gesagt, ist die tatsächlich die Dispersion zwischen den Top- und den schlechtesten Asset Managern wirklich sehr, sehr groß im Private Market, im Private Equity Bereich.
Ja.
Gregor, dann lass uns, jetzt haben wir schon zum dritten Mal angekündigt, zur Zahl der Woche kommen. Und zwar mal so ein bisschen, ich sag mal, ins Verhältnis zu stellen. Wir haben jetzt London, wir haben Hongkong und wir haben Frankfurt Börse, IPO, die größten gehabt in diesem Jahr. Ich weiß nicht genau, ob Klarna der größte war in den USA, aber er war auf jeden Fall deutlich größer als die drei.
Genau, er war deutlich größer als die drei. Er war, glaube ich, nicht der größte in diesem Jahr in den USA. Aber die Market Cap oder die Bewertung, die bei Börsengang aufgerufen wurde für Klarna, die wir ja alle quasi auch kennen aus dem Online-Shop, und jeder hat den Klarna-Button schon mal zumindest gesehen, vielleicht sogar auch draufgeklickt und dann über einen sehr kurz laufenden Kredit sich eine Jeans gekauft, wie auch immer. genau. Die Bewertung von Klarna lag bei IPO bei 15 Milliarden, also mehr als dreimal so hoch als das, was Otto Bock jetzt anstrebt. Und der IPO lief auch zumindest am ersten Tag gut für Klarna. Die Market Cap sprang dann auf 20 Milliarden hoch innerhalb des ersten Handelstags.
Genau, aber auch, also erstmal ganz zwei Themen. Also zum einen sehr, sehr interessant, dass Klarna ist ja eigentlich ein schwedisches Unternehmen, also aus Stockholm, dass sie nicht dort an die Börse gegangen sind.
Ja.
Für Europa kein gutes Zeichen. Und die Spitzenbewertung aus dem Jahr 2021, die war gut, dass dreifach höher mit 45 Milliarden als die eigentliche Bewertung dann zum IPO. Also auch da sehr, 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 sehr spannend zu beobachten.
Eine Menge Volatilität drin, genau.
Gregor, dann sind wir am Ende unserer Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand die Einblicke super spannend zu Otto Bock. Wie gesagt, wenn es da Fragen gibt von euch, schreibt uns super gerne.
Genau.
Und ansonsten, Gregor, wenn du nichts mehr hast, hören wir uns in der nächsten Woche.
Ich habe nichts mehr. Ich freue mich auf den OpenAI Deep Dive nächste Woche. Yes. Und Hendrik, bedanke mich bei dir fürs Sparring, fürs Durchmoderieren, fürs Sprechen. Es hat großen Spaß gemacht.
Ganz, ganz meinerseits. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now, und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.